DW Menschen und Märkte.
Mit Thomas Kohlmann aus dem Homeoffice herzlich willkommen. Auf Eis gelegt, warum Brüssel das Investitionsabkommen mit China nicht vorantreibt und bye-bye Silicon Valley, wie Kalifornien die Abwanderung von Hightech-Firmen stoppen will. Das und mehr erwartet Sie jetzt hier bei uns im Wirtschaftspodcast. Es war von der Bundesregierung als Erfolg der deutschen EU-Ratspräsidentschaft gefeiert worden. Und doch wird immer wahrscheinlicher, dass das Investitionsabkommen mit China von der EU nicht mehr vorangetrieben wird. Denn die Kritik am China-freundlichen Kurs von Angela Merkel wird in Brüssel immer stärker. Holger Beckmann mit den Einzelheiten.
Das geplante Investitionsabkommen zwischen China und der Europäischen Union wird bis auf Weiteres in den Kühlschrank gepackt und dort wird es auch lange liegen bleiben. Das ist zumindest die Auffassung des SPD-Politikers und Europaabgeordneten Bernd Lange, der im Europäischen Parlament Vorsitzender des Handelsausschusses ist.
Das bleibt jetzt da lange drin. Ich gehe davon aus, dass in den nächsten 2 Jahren, ich glaube, kaum eine Chance sehe, das wieder da rauszuholen.
Gestern hatte es aus der EU-Kommission Hinweise darauf gegeben, dass die EU-Bemühungen um eine zügige Ratifizierung des wirtschaftlich bedeutenden Abkommens zwischen Europa und der chinesischen Führung nicht weiter vorangetrieben werden. Als Grund nannte EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis ein diplomatisch angespanntes Verhältnis mit Peking. Im März hatte Chinas Regierung Sanktionen gegen europäische Institutionen und einzelne Politiker verhängt, nachdem Brüssel Strafmaßnahmen Richtung China auf den Weg gebracht hat. Der Vorwurf, Peking verletze mit dem Vorgehen gegen die Minderheit der Uiguren Menschenrechte. Das Investitionsabkommen sollte den Schutz von Investitionen europäischer Unternehmen in China absichern und den Marktzugang erleichtern. Im Gegenzug sollte auch China mehr Möglichkeiten zum Investieren in Europa bekommen. Ende vergangenen Jahres war das Abkommen vor allem auf Druck Deutschlands quasi unterschriftsreif geworden. Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatten gemeinsam für Tempo gesorgt. Jetzt ist es mit diesem Tempo erst einmal vorbei. Denn nicht alle europäischen Staaten sind damit einverstanden gewesen. Bedenken gab es etwa aus den Benelux-Ländern, aus Skandinavien oder aus Österreich. Allerdings keinen erklärten Widerstand. Doch mit den chinesischen Sanktionen hat sich das Blatt gewendet. Der grüne Europaparlamentarier Reinhard Bütikofer, der persönlich betroffen ist und nicht mehr nach China reisen darf, sieht es so.
Die chinesische Seite hat sich mit den Sanktionen bös verkalkuliert. Es gibt ein altes chinesisches Sprichwort, was Mao Zedong gern zitiert hat. Das hieß, der Stein, den sie erhoben haben, ist ihnen auf ihre eigenen Füße gefallen. So ungefähr würde ich beschreiben, was da stattgefunden hat.
Auch Michael Gahler für die CDU im Europaparlament ist persönlich von den Sanktionen betroffen. Er plädiert nach wie vor für gute Wirtschaftsbeziehungen mit China, allerdings nicht um jeden Preis und vor allem, die EU müsse hier einheitlich und gemeinsam handeln. Dass einige europäische Staaten wie etwa Ungarn, Polen, Rumänien oder Bulgarien sich außerhalb der EU mit eigenen Initiativen für eine engere ökonomische Verbindung mit China einsetzen, findet Gahler höchst problematisch.
Das ist etwas, wo China uns einzeln über den Tisch zu ziehen versucht und das dürfen wir nicht gestatten. Ich bin dafür, dass diese Initiativen unsererseits beendet werden. Punkt.
In jedem Fall könnte das nun ausgebremste europäisch-chinesische Abkommen ein Ende der vor allem von Deutschland und Angela Merkel vorangetriebenen EU-China-Politik einläuten. Denn nach den eindeutigen Äußerungen ihres Vizepräsidenten dazu hat die EU-Kommission heute auch Eckpunkte für ihre künftige Industriestrategie vorgelegt. Dazu gehört auch der Schutz europäischer Unternehmen vor unfairem Wettbewerb. Ein klares Signal auch und gerade Richtung Peking. Denn in den vergangenen Jahren hatten immer wieder chinesische Unternehmen europäische Wettbewerber übernommen, finanziert von Chinas Regierung. Das soll in Zukunft nicht mehr möglich sein.
In den USA haben große Unternehmen wie Hewlett-Packard oder Oracle das Silicon Valley verlassen und sind in weniger teure Bundesstaaten umgezogen, etwa nach Texas. Kein Wunder, dass immer mehr Experten fordern, Kalifornien müsse dringend Reformen einleiten, um wieder attraktiver als Wirtschaftsstandort zu werden. Aus San Francisco, Markus Schuler.
Wenn nicht nur die Einwohner einen Bundesstaat verlassen, sondern auch deren Firmen, dann hat das auch Auswirkungen auf den kompletten Wirtschaftskreislauf. Vor allem, wenn diese Unternehmen für hochbezahlte Jobs sorgen. Das ist dann ein großes Problem, sagt Lee Ohanian, Wirtschaftsprofessor an der Stanford-Universität, gegenüber dem TV-Sender CNBC.
Wenn wir erfolgreiche Unternehmen wie Oracle oder Hewlett-Packard verlieren, verändert das auch, wie viele hochbezahlte Arbeitsplätze es gibt. Das hat Einfluss auf den gesamten Staat und die Frage, wie viel Steuergeld landet in der Hauptstadt Sacramento, wie viel Geld steht zur Finanzierung unserer Schulen zur Verfügung, wie viel Geld bleibt übrig, um Straßen und Brücken zu reparieren. Das ist ein großes Problem für den Bundesstaat.
Kalifornien ist ein Bundesstaat, dessen Erfolgsgeschichte mit dem Goldrausch 1848 beginnt und im Grunde bis heute fortdauert. Bereits um Anfang 1900 ist der Staat eine bedeutende Wirtschaftsmacht innerhalb der USA. Tausende Menschen zieht es vor allem in den Norden Kaliforniens nach San Francisco. Die Bay Area und das heutige Silicon Valley entwickelten sich schnell zu einem wichtigen Zentrum für Luft- und Raumfahrt sowie der aufkommenden Halbleiterindustrie. Heute ist der Staat die fünftgrößte Wirtschaftsmacht der Welt, direkt hinter Deutschland. Der Erfolg des Silicon Valley ist zugleich auch seine Gefahr, meint Professor Ohanian.
Die ganzen Kapitalgeber sind in San Francisco und dem Silicon Valley konzentriert. Sobald ein Startup eine Finanzierung erhalten hat und erfolgreich auf eigenen Beinen steht, dann nimmt der Vorteil, in Kalifornien im Silicon Valley zu sein, schnell ab. Und genau das können wir gerade beobachten.
Die Pandemie hat den Trend, das Silicon Valley zu verlassen, beschleunigt. Remote Work, die Arbeit im Homeoffice, macht die Fixierung auf eine bestimmte Region entbehrlich. Das Silicon Valley kann überall sein. Erica Douglas hat ihr erstes Startup in der Hightech-Region gegründet. Mittlerweile lebt sie aber in Austin, Texas. Die Pandemie hat ihre Investoren umdenken lassen, erzählt sie dem TV-Sender CNBC.
Als ich vor ein paar Jahren Investoren für mein Startup gesucht habe, haben mir viele Kapitalgeber in San Francisco gesagt, sie wollen persönlich an den Geschäftsleitungssitzungen teilnehmen. Sie würden nur in Firmen im Umkreis von 80 Kilometern um San Francisco Geld stecken. Jetzt finden Meetings via Zoom-Konferenz statt und Protokolle werden per E-Mail verteilt.
Namhafte Firmen wie der Computerhersteller HP haben sich aus der Gegend bereits verabschiedet. Neuer Firmensitz ist nun Houston in Texas. Auch das Datenbankunternehmen Oracle ist in diesen Bundesstaat umgezogen. Palantir, ein hochspezialisiertes Unternehmen für Datenanalyse, ist nach Denver in Colorado gezogen. Und selbst die schillerndste Figur des Silicon Valley, Tesla-Mitgründer Elon Musk, ist jüngst von Los Angeles nach Austin in Texas umgesiedelt. Auch einflussreiche Manager der Tech-Industrie sind auf dem Absprung. Oracle-Chef Larry Ellison ist bereits genauso weggezogen wie Dropbox-Chef Drew Houston oder Palantir-Mitgründer Joe Lonsdale. Wirtschaftsexperten sind sich einig. Noch kann der Bundesstaat den Aderlass verkraften, er muss sich aber des Problems annehmen und Gegenmaßnahmen einleiten, sagt Stanford-Professor Ohanian.
Das Ganze ist eine große Herausforderung für Kalifornien. Es gibt keine andere Lösung für den Staat, als attraktiver für Unternehmen zu werden und die Besteuerung von Wohnraum anzupassen. Bis das nicht neu geregelt ist, wird Kalifornien Unternehmen auch weiterhin an andere Bundesstaaten verlieren.
Chanel Nummer 5, das berühmteste Parfum der Welt, feiert runden Geburtstag. 1921 brachte Coco Chanel das revolutionäre Parfum auf den Markt. Dass daraus eine 100-jährige Erfolgsgeschichte werden sollte, war damals kaum abzusehen. Und noch immer gehört der Duft zu den meistverkauften der Welt. Claudia Deeg blickt zurück.
Je suis numéro 5, un parfum abstrait de Gabrielle Chanel.
Das Haus Chanel erzählt die Geschichte aus Sicht des Parfums und schätzt, dass alle 30 Sekunden irgendwo auf der Welt ein Fläschchen Chanel Nummer 5 verkauft wird. Severine, 52-jährige Französin, stellvertretend für Millionen Frauen.
Pour moi, le numéro 5 de Chanel, C'est une fragrance intemporelle.
Für mich ist Nummer 5 von Chanel ein zeitloser Duft, der einen ein bisschen an den Frühling erinnert, mit etwas frischem Jasmin, aber gleichzeitig auch mit Düften wie nach Baumrinde oder Moschus. Fast etwas Animalisches.
Des Corse ou de Musc. Quelque chose d'un petit peu plus presque physique, animal.
Chanel Nummer 5 ist auch ein riesiger Marketing-Erfolg mit faszinierenden Geschichten, Gerüchten und berühmten Werbegesichtern. Aktuell die französische Schauspielerin Marion Cotillard. In den 50ern Marilyn Monroe, die US-Schauspielerin, auf die Frage, was sie nachts trägt.
Da war sie Chanel Nummer 5.
Zum Schlafen trage ich nur Chanel Nummer 5. Solche Sätze überdauern Jahrzehnte.
Ma formule est le secret le mieux gardé de Chanel.
Natürlich macht auch das Geheimnis um die Rezeptur den Reiz aus. Ernest Beau, Parfümeur am Hof des Zaren in Moskau, wird zurück in Südfrankreich von Coco Chanel beauftragt, ein Parfum zu entwickeln. Manche sagen, es ist ein Abklatsch eines erfolglosen russischen Dufts. Andere erzählen die Legende von einem Mischfehler der Assistentin. Fakt ist, sowohl die synthetische Herstellung von Chanel Nummer 5 war etwas Neues, wie auch der Duft an sich.
Je suis une révolution, une rupture définitive dans le monde de la parfumerie.
Der Duft war revolutionär, erklärt Historikerin Elisabeth de Fedeau.
On est face à une odeur indéfinissable.
Wir haben es mit einem undefinierbaren Duft zu tun. Chanel selbst hat gesagt, es ist ein Frauenparfüm, das nach Frau duftet. Für die damalige Zeit war das eine unvorstellbar gewagte Sprache, denn die Frau sollte nicht nach Frau riechen, sondern nach Blume und vor allem nach Tugend.
Dagegen begehrte Coco Chanel auf, mit ihrer Mode und mit dem Duft. In einem außergewöhnlichen Flakon mit achteckigem Verschluss, der in seiner Form an die Place Vendôme in Paris erinnern soll. Séverine, die Französin, die seit über 30 Jahren Chanel Nummer 5 benutzt.
On le porte. Mais chaque femme le porte un peu différemment.
Jede Frau trägt den Duft etwas anders. Man begegnet nicht ständig Chanel Nummer 5 auf der Straße. Das Parfüm vermischt sich gut mit der Haut. Außerdem, es ist und bleibt Chanel. Ein Klassiker.
Ein grand classique.
Ohne den Séverine vielleicht ihren Mann nicht kennengelernt hätte. Sie hatte damals gezögert, welches Parfum sie aufträgt und sich für Nummer 5 entschieden. Ihr Mann ist bis heute überzeugt, mit einem anderen Duft hätte es nicht gefunkt.
Claudia Deek war das aus Paris. In Griechenland haben nach 6 Monaten Lockdown Restaurants, Bars und Cafés wieder geöffnet. Allerdings nur im Außenbereich und ohne Musik. Und weil die Griechen gerne spät essen gehen, wurde die Ausgangssperre von 21 auf 23 Uhr verlegt. Trotzdem ist die Stimmung unter den Wirten angespannt. Verena Schelter berichtet aus Athen.
Apostolis Yiannopoulos wuselt aufgeregt zwischen den Tischen hin und her. Denn endlich ist es soweit, nach 6 Monaten Lockdown darf der Athener endlich wieder sein Café öffnen, zumindest seinen Außenbereich. Das erste und vorherrschende Gefühl ist, dass wir endlich zu etwas wie einer normalen täglichen Routine übergehen können, dass wir arbeiten gehen und uns finanziell erholen können. Die vergangenen Monate waren hart für viele Gastronomen. Die meisten haben versucht, sich mit Lieferdiensten über Wasser zu halten. Außerdem gibt es staatliche Hilfen. Doch Gastronomieverbände und Gewerkschaften kritisieren, dass diese zu niedrig seien. Laut einer Umfrage der Gewerkschaft JCW von Ende April haben mehr als 44% der Betriebe keinerlei Rücklagen mehr. Die Öffnung der Gastronomie ist deshalb für viele Betriebe überlebensnotwendig. Doch so ganz wohl ist Kaffeebesitzer Apostolis Yiannopoulos dabei trotzdem nicht. Es ist klar, dass wir nur öffnen dürfen, weil in ein paar Tagen die Tourismussaison beginnt. Es macht aber eigentlich keinen Sinn, dass wir schließen mussten, als wir 300 Neuansteckungen pro Tag hatten und jetzt mit 3000 wieder öffnen dürfen. Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz in Griechenland liegt bei 127, Tendenz fallend. Aber wie werden sich die Öffnung der Gastronomie und der Tourismus auf das Infektionsgeschehen auswirken? Der zuständige Minister Adonis Georgiadis gibt sich vorsichtig optimistisch. Das Virus ist immer noch da. Deshalb müssen wir uns alle bemühen, die Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Aber wir sind optimistisch, dass alles besser wird. Zu diesen Maßnahmen gehört, dass das Personal in den Gastronomiebetrieben 2-mal pro Woche einen negativen Corona-Schnelltest vorweisen muss. Außerdem besteht für alle Mitarbeiter Maskenpflicht. Und die Ausgangssperre bleibt vorerst bestehen. Zwar ist diese mittlerweile von 22 auf 23 Uhr nach hinten verlegt worden, für Tavernen und Bars heißt das aber, sie müssen spätestens um 22:45 schließen. Außerdem dürfen sie weder Live- noch Lautsprechermusik spielen. Beides sehr ungewöhnlich für griechische Verhältnisse, aber besser als nichts, findet Apostolis Yiannopoulos. Doch richtige Hochstimmung will trotzdem nicht aufkommen. Es herrscht große Unsicherheit. Ich kann keine Pläne machen. Von den vergangenen 12 Monaten waren wir 8,5 Monate geschlossen. Das sage ich auch meinen Angestellten. Wir nehmen erstmal jeden Tag, wie es kommt, und dann sehen wir weiter. Dank Kurzarbeit musste er bislang niemanden entlassen. Doch im Sommer werden die Maßnahmen zur Kurzarbeit voraussichtlich auslaufen. Apostolis hofft, dass er bis dahin stabile Einnahmen hat und jeder seinen Job behalten kann.
Und mit diesem Bericht von Verena Schelter aus Athen geht diese Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts zu Ende. Thomas Schmidt in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW.